Herzlich willkommen zum NLP Online Kongress Neue Lebensperspektiven. Nutze dein Hirn beherzt. Mein heutiger Gast hier ist Cora Besser-Siegmund. Cora ist Diplompsychologin, sie ist approbierte Psychotherapeutin, sie ist NLP-Lehrtrainerin und Lehrtrainerin für neurolinguistisches Coaching. Gemeinsam mit ihrem Mann Harry Siegmund begründete Cora im Jahr 2001 die Wingwave-Methode, die mittlerweile international von mehr als 6000 Wingwave-Coaches angewendet wird. Und seit über 20 Jahren leitet das Paar im Herzen Hamburgs das Besser-Siegmund-Institut. Herzlich willkommen, Cora. Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch. Danke für die Einladung, Ingrid.
Sehr, sehr gern. Cora, habe ich jetzt was Wichtiges vergessen? Möchtest du noch was ergänzen?
Also unsere Institutsgründung war mittlerweile schon vor 30 Jahren.
Oh, Entschuldigung.
Ja, als ich 15 war, nein.
Genau.
Das ist aber stolz, weil wir sind gerade in unserem Jubiläumsjahr.
Ach, wie schön. Ja. Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Ja, Cora, wenn es vor über 30, nee, vor genau 30 Jahren war, dann ne, kommt jetzt an ne, dich die Frage, die ich hier allen stelle. Wann ist dir NLP das erste Mal begegnet und was ist passiert?
Also da müssen wir tatsächlich zu einem jüngeren Alter von mir noch zurückscrollen. Da war ich Psychologiestudentin und ich war in einer Gestaltgruppe, die geleitet wurde von einem Diplompsychologen namens Tietz Stahl. Und der war damals in seiner ersten Practitioner-Ausbildung in den USA und hat uns immer sehr aufgeregt von diesen tollen neuen Möglichkeiten erzählt. Und ich habe darüber einen ganz tollen Studentenjob bekommen, denn er sollte übersetzen für den Jungfermann Verlag den NLP-Klassiker Frogs into Princess. Ich habe das ja dafür mal so vorbereitet, ne? Frogs into Princess, der Frosch ist ja bekannt. Und es wurde jemand gesucht, der das alles für ihn abtippt. Und weil ich bitte Schreibmaschine konnte, habe ich das gemacht und hatte da die tolle Chance, eben auch schon die Inhalte des Buches auf mich wirken zu lassen. Und dann bin ich Anfang der 80er Jahre schon, habe ich das Studium abgeschlossen, war Diplompsychologin, hatte irgendwann auch einen ersten Job. Und hatte leider pro Patient bei einem niedergelassenen Psychiater nur eine halbe Stunde Zeit pro Gespräch. Ja, das kam im Studium nicht so vor. Immer schön lange Zeit. Und da fiel mir nochmal ein, dass NLP ja als Kurzzeitverfahren vor allen Dingen auch sich einen Namen damals schon gemacht hatte. Und dann habe ich schnell, ich glaube, den zweiten Practitioner hier in Hamburg mitgemacht, der hier überhaupt lief. Und habe mit meinen Patienten auch ganz tolle Ergebnisse gehabt, vor allen Dingen im Bereich Schmerzbehandlung. Das war eine ganz große Überraschung für mich auch, muss ich sagen.
Okay, ja. Was hast du denn da angewendet, wenn du sagst, im Bereich Schmerzbehandlung?
Also was verblüffend funktioniert hat, war vor allen Dingen das bekannte Zielmodell. Das ist ja heute in aller Munde, also auch wenn man lösungsorientiert arbeitet. Damals war das noch eine Sensation, zu jemandem zu sagen, was ist ihr Ziel? Und er sagt, keine Schmerzen mehr haben. Und dass wir dann erzählt haben, ja, das Gehirn kennt das so nicht, so eine Anweisung. Denken Sie mal nicht an ein Krokodil, dann merken Sie, wie Wörter wirken. Und dann haben wir halt Vorstellungen auf allen Sinnesebenen entwickelt, die mit Wörtern zu tun hatten, die Gesundheit beschreiben. Und das ging wunderbar. Allerdings auch der Six-Step verbunden mit Hypnose. Wir hatten richtig, darf ich sagen, sensationelle Erfolge mit sehr schwierigen Schmerzbildern wie Phantomschmerz. Und daraufhin, du musst dir das eigentlich so vorstellen, dass ich hier zu zweit sitze. In Hamburg sagen wir immer, es gehört noch dazu, Harry, wo mein Mann ist. Und wir haben uns beide sehr stark mit dem Thema befasst, sind in die Schmerztherapie eingestiegen, haben irgendwann auch Ärzte ausgebildet in NLP. Und in den 90er Jahren hat die Kassenärztliche Vereinigung Hamburg sehr speziell empfohlen, unsere NLP-Behandlung bei chronisch Schmerzkranken einzusetzen und die Kassen haben es auch bezahlt.
Wow!
Ja, das war schon also auch ein toller Erfolg, vor allem auch fürs NLP. Also wir haben es natürlich ein bisschen maßgeschneidert. Wir sind dann auch sehr schnell noch neurolinguistischer geworden als die NLPler. Wir haben für unsere Schmerzpatienten entwickelt unsere Magic Words Methode, die viele bestimmt kennen, wo wir jetzt nicht nur in einen Inhalt ansteigen, meinetwegen beschreibt mal deinen Schmerz oder beschreibt das Wohlbehagen, sondern wir haben auch erreichen können, dass jemand sogar mit dem Wort Schmerz selber arbeitet oder mit dem Wort Migräne und sich dann im Kontakt mit diesem Wort sogar auch anfängt, kräftiger, zuversichtlicher, gesünder zu fühlen.
Ja? Toll. Mhm. Cora, wenn ich das so höre, du machst ja jetzt schon sehr, sehr lange NLP. Was bedeutet denn NLP heute für dich?
Also heute sage ich immer noch, dass ich heute nicht das wäre, wenn ich nicht damals NLP gelernt hätte. Und dieses, also für mich ist das eigentliche Zaubertool das sensible Beobachten des Gesprächspartners, das Achten auf die Situation des Gegenübers. So à la John Grinder, der gesagt hat, also die Reaktion des Gesprächspartners ist der Sinn der Kommunikation. Und das hatte ich selber in meinen anderen vielen Ausbildungen in dieser Ausführlichkeit nicht gelernt. Also ich muss auch dazu sagen, ich kenne manchmal Leute, die haben NLP-Ausbildung, kennen die Formate, aber haben nicht so stark dieses Physiologien-Wahrnehmen geübt. Aber das konnte ich in meiner Ausbildung noch sehr gut, da wurde viel Wert drauf gelegt und das ist für mich, sag ich mal, der eigentliche Zugang zu verstehen, wen habe ich auf der anderen Seite und nicht, was will ich dem eigentlich erzählen, sondern sowas kommt vom anderen Menschen.
Und ihr habt ja dann nicht nur Magic Words entwickelt, sondern ich habe es ja eben eingangs erwähnt, ihr seid die Begründer der Wingwave-Methode.
Ja, also es war so, dass wir in den 90er Jahren, wir lesen ab und zu auch Zeitungen, dann war vor allen Dingen im Spiegel ein Artikel über EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Und dieser Artikel war also voller Entsetzen und Häme, weil da geschrieben wurde, wie furchtbar diese Amerikaner sind. Also erst erfinden sie Fast Food und jetzt wollen sie auch noch Probleme wegwinken. Das wird ja gar nicht gehen. Und das hat uns neugierig gemacht, weil wir waren schon immer, so hat ja meine Berufstätigkeit auch begonnen, immer Fans von Psychomethoden, die spürbar schnell funktionieren. Und dann haben wir sehr schnell dort diese Ausbildung auch gemacht, wussten allerdings, muss ich dazu sagen, wir kannten die Intervention schon aus den 80er Jahren von Robert Dills und John Grinder vor allen Dingen. Da nannte man das Eye Movement Integrator. Also es war uns nicht so unbekannt. Und wir wissen auch, dass die Frau Shapiro das auch von John Grinder eigentlich hat. Ihr Verdienst ist vor allen Dingen, dass sie so viel Wert auf Forschung dann gelegt hat und dadurch dieses Konzept sehr salonfähig gemacht hat für die Behandlung von Psychotraumata. Und zwar die Intervention allerdings manchmal zu ungenau, wenn man nicht genau wusste, worauf bezieht sich jetzt der Fokus eines Stresses, den ein Mensch beschreibt. Also wenn ich genau weiß, ich hatte meinetwegen am 11. April um 9.13 Uhr einen Autounfall, das ist schlimm genug, aber ich habe einen Fokus. Aber wenn jemand sagt, ich habe irgendwie so Höhenangst und habe das schon seit 10 Jahren, oder ich bin irgendwie immer so aufgeregt, wenn ich präsentieren soll und da brauche ich eine Unterstützung, dann haben wir nicht einen Fokus, sondern dann brauchen wir einen Kompass. Also wir müssen den Fokus erst einmal suchen. Also was ist es eigentlich ganz genau? Was ist der Stresstrigger? Das kann ein Wort sein, das kann eine Wahrnehmung sein. Ich sage dir mal ein Beispiel bis hin zu hohe Decken bei einer Opernsängerin. Aha. Ja? Ja, also man denkt immer, ja, die Leute befassen sich mit dem kritischen Publikum, sie kriegen das hohe Zeh nicht hin. Aber dafür haben wir dann halt irgendwann auch, wie bei Magic Words, schon diesen wunderbaren Test benutzt und mit NLP kombiniert, um herauszufinden, wo ist der große Turnaround-Effekt. Ja, also um ein seelisches, kognitives, emotionales Erleben spürbar zu verbessern. Und deswegen ist bei uns beim Wingwave mit eine sehr wichtige Intervention nicht das Machen, sondern das Suchen. Ja, also, dass wir wirklich wissen, also arbeiten wir mit tatsächlich also mit dem Trigger, der A blockiert, B aber auch befreit. Und das kann manchmal ganz große Überraschung sein. Ja, darf ich mal ein Beispiel nennen? Oder?
Ja, unbedingt. Ne? Unbedingt. Ja. Also A, ein Beispiel und B, wie genau macht ihr es?
Ja, also ein schönes Beispiel ist eine Coaching-Kundin, die war sehr aufgeregt, weil sie soll eine Messe vorbereiten. Und der Chef ist immer so cholerisch und sie hat Aufgaben auf dem Tisch und sie grübelt, was kann bei der Messe alles schief gehen. Und da haben wir ja schon ein Eldorado, gerade im NLP, an Interventionsmöglichkeiten, die jetzt helfen könnten. Ja, nun haben wir, das habe ich eben angedeutet, das NLP kombiniert mit diesem sogenannten Myostatic-Test, wo wir halt über die Muskelantwort prüfen, ob jemand ein Thema, mit dem er sich konfrontiert fühlt, verkraftet, meistern kann oder er nicht. Ja, und dann geht man jetzt, sag ich mal, beim Wingwerf so vor, dass wir erstmal prüfen, dein Chef ist so cholerisch. Dann testen wir, bei dem Fall hat es aber gehalten. Das würde sofort bedeuten, dass wir keine Intervention machen. Zumindest nicht als erstes. Weil wir wollen erst den Punkt suchen, wo wirkt es am meisten. Das ist ja auch hinter den Namen verborgen, Wingwerf, kleine Ursache, ja, großer Effekt. Mhm. Das schon mal nicht. Ja, dann haben wir gesucht, ich habe so viel Papier auf dem Tisch, so viele Aufgaben, haben wir die getestet, hat stark gehalten. Das heißt, wie gesagt, immer, ich komme klar, muss man auch nicht coachen. Ja, dann haben wir getestet die Fehlerfantasien. Ja, ich habe kein Wasser am Messestand und der Strom fällt aus und so. Hat aber alles gehalten. So, und dann haben wir gesagt, nun machen wir mal so ganz prozesshaft zusammen den Weg zur Messe. Ja, also so in Sensu, im Geiste. Du stehst auf, du fährst zur Messe, du betrittst das Messegelände. Und beim Messegelände ist der Test aufgegangen. Ja, gut. Dann sucht man die Trigger, also auch über Wörter wieder. Ne? Also Linguistik, wir bieten Trigger über Wörter an, dass wir gesagt haben, die Menschen, die vielen, die da rumlaufen. Aber wir sind bei den Hallen gelandet. Mhm. Die Hallen, ganz schlimm. Messehallen. Dann haben wir gesagt, nun gehen wir mal in Sensor in so eine Halle rein. Und es wurde noch schlimmer. Wir sagen immer noch aufer. Also da war gar keine Kraft mehr. Und vor allen Dingen links und rechts die Stände. Und ich darf es mal ein bisschen abkürzen. Wir sind über die Testerei, über den Trigger Halle, Weg in der Mitte, links und rechts Messestände, gelandet bei einem ganz anderen Erlebnis in ihrem Leben, und zwar im Alter 9 Jahre. Dann haben wir getestet, was da gewesen sein könnte. Kontext, Schule, Familie, Freizeit. Wir sind aber in der Kirche gelandet. Mhm. Das war Kommunion, die war eine große Panne, ja. Ja. Und ich kürze es mal ab, wie nennt man denn Veranstaltungen in Kirchen auch mal ganz gern?
Messe?
Richtig. Da sind wir beim Zauber der Neurolinguistik, ja. Also dieses Wort, man nennt es übrigens mittlerweile in der Gehirnforschung Buzzword. Mhm. Also für Messe, nicht nur eine Messe, sondern Messe war connected, also mit ganz schlimmen emotionalen Erfahrungen, die aber mit dem Hier und Jetzt gar nichts zu tun hatten. Und sie hatte, also da war schon immer ein strenger Priester, der als Kind schon immer viel Angst gemacht hat. Dann hat die Kirche natürlich auch die hohen Decken. Wir haben das gleiche Setting, ne? Wir haben in der Mitte den Gang, wir haben links und rechts die Nachbarn, die sitzen. Ja, und dann war das so, dass die Familie war sehr arm und die Kommunion war zusammen mit ihrer Schwester. Also die Mutter hat gesagt, wir machen beides in einem Abwasch, da müssen nicht zwei Feiern bezahlen. Außerdem kriegen die Mädchen keine weißen Schuhe, sondern Straßenschuhe, die man dann danach noch tragen kann, nicht nur für einen Tag. Und dann sollte sie das Abendmahl einnehmen. Die Mädchen sind nach vorne gegangen. Sie guckt auf den Fußboden und sieht lauter weiße Schuhe. Und guckt bei sich und der Schwester runter, braune Schuhe. Und das hat sie total getroffen. Ja, also sie hat sich geschämt und die Nachbarn und was denken die und alles war ganz schlimm. Und das Erlebnis haben wir dann, jetzt kommt es, bewunken. Ja, also die emotionalen Stressspuren, die von daher noch in ihrem Stressgedächtnis waren. Und am nächsten Tag war der Messestress vorbei. Also gut geschlafen, hat ihre Sachen zügig erledigt. Und jetzt kommt noch eine ganz interessante Happy-End-Geschichte. Der Chef hat zu ihr gesagt, Frau, wissen Sie was, wenn wir Sie nicht hätten, Sie sind ja so ein Fels in der Brandung hier bei uns, wenn wir eine Messe vorbereiten, wie schön, dass wir Sie haben. Und sie hat gesagt, sie hat ihn gar nicht mehr als cholerisch empfunden. Sie weiß gar nicht mehr, wie sie das gemacht hat, sondern sie hat ihn ja als komplett verängstigt erlebt, jemanden, den man unterstützen muss. Also das sind dann auch die systemischen Effekte.
Ja. Schön.
Ja, das war eine anschauliche Geschichte. Ja, Kraft der Wörter.
Cora, jetzt hast du ja immer wieder erwähnt, hält oder hält nicht. Ne?
Ja.
Kannst du für diejenigen, die keine Erfahrung mit dem Thema haben, nochmal sagen, was du damit meinst?
Gut, also wir bitten unsere Klienten, mit dem Muskel Kraft aufzubauen, also mit diesem Muskelring oder auch mit der Kombination oder mit der. Und wir haben das Ganze zusammen mit der Sporthochschule Köln erforscht, ob es tatsächlich so ist, dass ein Mensch in einem guten State mehr Kraft generiert. Und das ist der Fall. Also in den Händen, beim Springen, sogar beim Laufen. Ja, du kannst also mit Fug und Recht vermuten, dass wenn jemand sagt, ich komme jetzt klar, ich bin in der Ressource, ich kann mein Thema meistern, dass das immer korreliert mit einer verbesserten physischen Muskelkraft, die generiert werden kann. Also der Mensch ist nicht stärker, aber die Muskeln werden besser angesteuert. Muskulatur ist ein Erfolgsorgan, nennt man es, und das ist besser an Response mit dem Gehirn. Ja, und deswegen ist dies, was ich jetzt zeige, immer der Kompass. Ja, und nun daran prüfen wir A, die Ausgangssituation, wenn dann das Referenzerfahrung, aber auch Referenzwörter. Ja, also zum Beispiel Messe war jetzt das Referenzwort, weil bei Messe ist es aufgegangen. Der Chef hat es gehalten. Deswegen wir wollen an dem Wort weiterarbeiten. Und wir prüfen zum Schluss bei allem, was wir gemacht haben. Ich sage auch, man muss nicht winken, man könnte auch einen Handstand anbieten. Aber wir testen zum Schluss, halten wieder die Referenzen, die wir zuvor als zu schwach im Körpererleben finden konnten. Und das ist also im hohen Maße der Fall. Also wir haben es auch mal verglichen mit Psychotests. Also wenn der Psychotest gut ausfällt, haben die Leute gleichzeitig wirklich auch dann mehr Kraft. Und das ist der Fall. Nun kann man aber auch immer sagen, wer das frisch erlebt, ja, der Coach, ja, mal zieht er so, wenn man eine halbe Stunde gearbeitet hat, dann ist mein Daumen ja müde, den macht er ja nicht mehr mit. Und dafür habe ich mal mitgebracht, ich hoffe, das klappt so, unsere wunderbare Maschine. Siehst du die hier?
Ja, kannst du die näher holen?
Ja, mal.
Okay, auch ruhig noch ein Stückchen näher, wenn du magst. Also ich kann sie schon sehen, ja, okay.
Also, sie ist nicht ganz so leicht. So, jetzt haben wir sie.
Ja, so, ja, so ist gut.
Das wurde entwickelt in der Abteilung für Biomechanik. Ich kann dir sagen, sieht haargenau aus an der Sporthochschule Köln wie bei Daniel Düsentrieb. Ja, ganz genau so. Und dann haben wir hier ein Gerät, da hält der Proband seine Finger rein. Und dann kann man hier durch einen gewissen Knopfdruck dafür sorgen, dass sich diese Ringe, wie beim echten Testen, auseinanderziehen. Ja? Und dann kannst du daran feststellen, ob das, was wenn, also dieses Gerät ersetzt quasi den Menschen. Und bekommt ein identisches Ergebnis im Vergleich zum Test, den der Mensch einsetzt. Ja? Man hat es doppelt blind gemacht, sagt der Forscher. Also wir haben selber die Probanden getestet, dann hat ein anderer sie nochmal mit der Maschine getestet. Und da konnte man sehr gut feststellen, dass auch diese objektiv messende Maschine, weil die immer mit dem gleichen Kraftzug zieht, dass die gleichen Ergebnisse generiert, wie es im Coaching zwischen zwei Menschen dann passiert.
Ja, und wenn man mal immer anfangs bei den Triggerwörtern schwach testet und nach der Intervention gut, dann wird das bei der Maschine dann genauso sein. Ja, also ich muss sagen, wir sind sehr stolz auf dieses Ding, haben auch lange gebraucht, um es zu entwickeln.
Und das heißt, dieses Ding ist dafür da, dass wir verifizieren, dass der Mensch als Coach es auch machen kann. Das heißt, es braucht jetzt nicht jeder Coach so eine Maschine.
Nein, das mögen die Coaching-Kunden auch nicht. Aber sie stellen uns völlig berechtigt diese Frage. Ja, also sie sind schon sehr verblüfft darüber, dass sie also so prompt sehr schnelle unterschiedliche Ergebnisse von der eigenen Körperantwort bekommen. Und zwar auf Sprache hin. Das ist ja diese tolle Verbindung mit Neurolinguistik, mit Körperreaktionen. Ja? Aber zu Anfang sind die also so erstaunt, dass sie sich damit befassen. Und ich finde es auch wichtig, dass man eine Methode erst einsetzt, also wenn der Proband eben auch vom Modell her mitmachen kann. Und daher ist es auch wichtig, dass wir sagen, also so funktioniert diese Maschine.
Ja, ja, und das heißt, quasi für die skeptischen Kunden ist es gut, so eine Maschine zu haben, um noch mehr einen Beweis zu liefern, dass das, was ihr da macht, tatsächlich, ich sag mal, kein Hokuspokus ist.
Genau, genau, weil das ist im Grunde genommen so, dass, also es ist ja eh schon aufsehenerregend mit dem Winken, da hat man sich ja schon ein bisschen dran gewöhnt, ja. Aber dass wir das dann auch noch so begleiten, das ist natürlich noch ein besonderer Zugang. Wir nennen es übrigens auch bewusst nicht Kinesiologie. Also wenn wir uns darauf beziehen, dass die Hand, die menschliche Hand im Großhirn eine besonders große Fläche hat, die benötigt wird, um die Hand zu steuern. Also die ist außerordentlich groß. Und deswegen macht sich in dieser Fläche im Gehirn also auch immer als erstes eine Irritation breit, wenn ein Stress in die Neurobiologie gerät. Wir prüfen das zunächst auch immer durch neurolinguistische Musterunterbrechungen, also Unsinnsätze wie Sabine trinkt ein Glas Beton oder der Rasenmäher geht tauchen, dann geht auch die Hand sofort auf. Und das hat man übrigens auch mal mit EEG-Untersuchungen gemessen. Also wenn man so einen Unsinn sagt, zum Beispiel wenn ich deinen Schal angucke und sagt, das ist die Schal, ja, dann hat man so einen kleinen Aussetzer und sagt, was hat die denn da eben gesagt? Und dieser kleine Aussetzer macht im EEG auch richtig einen Rausreißer.
Okay.
Ja, also das ist einen echten Befund für. Deswegen kann man sich über solche Ärgersätze erstmal kalibrieren. Und weiß, das funktioniert und dann kommt die Übertragung zu den echten Erlebnissen, die die Leute mit uns durchgehen oder wir mit denen.
Ja, das klingt so, als würdet ihr das sehr universell einsetzen.
Ja, also du hast erwähnt, die 6.000 Coaches, die damit arbeiten. Das eine Universelle ist, dass es in verschiedenen Bereichen einen Platz gefunden hat, im Sportcoaching, sehr stark im Business-Coaching. Aber wir haben zum Beispiel auch einen Zahnarzt, der nur Zahnärzte ausbildet mit Wingwave. Also wir haben gute Erfahrungen damit gemacht, dass wir gesagt haben, jeder bleibt, Schuster bleibt bei deinen Leisten, also jeder bleibt bei seiner Klientel und setzt Wingwave da als zusätzliches Tool ein. Wir haben Wingwave allerdings auch zum Beispiel in einer Wohngruppe für psychisch behinderte junge Erwachsene, die schlimme Sachen haben wie, was weiß ich, Schizophrenien, Borderline-Störungen. Die haben ihre Therapeuten, aber die Bewohner, Betreuer, von denen können da ganz viele Wingwave. Und da hat zum Beispiel neulich mal ein Betreuer einem jungen Bewohner durch den Führerschein geholfen.
Schön.
Ja, also so ist also eine interdisziplinäre Möglichkeit, Wingwave zu kombinieren, auch mit klassischen Therapien. Man muss aber sagen, dass dieser Sozialpädagoge sehr gut weiß, wie man mit so einer Klientel umgeht. Ja, aber trotzdem ist auch in diesem Bereich Coaching ein Beitrag zur Lebensqualität.
Erzähl noch weiter, genau.
Ja, das sind einmal diese ganz verschiedenen Bereiche. Was aber auch sehr spannend ist, Wingwave funktioniert in jeder Sprache. Also wir haben dieses Konzept in ganz vielen Ländern schon mal vorgestellt, haben auch Coaches aus anderen Ländern ausgebildet. Also ich war in, Russland, Ungarn, Kroatien, China. Ich nenne mal nur solche Länder. ja, um auch zu sagen, dass diese Sprachen für mich, also ich habe keine Chance, in diese Sprache reinzukommen. Und ich habe mit guten Übersetzern gearbeitet und dann haben wir auch immer wie bei der Messe genauso gearbeitet, dass ich gesagt habe, sie soll mal sagen Messe und dann sagt derjenige zum Beispiel Messe in einer anderen Sprache oder derjenige soll eine Emotion benennen, Wut, Held, Widerwille oder Ekel geht auf. Logischerweise funktioniert das in allen Sprachen. Und obwohl die Sprachwissenschaftler sagen, dass Sprachen doch sehr, sehr, sehr unterschiedlich sind, muss ich sagen, alle Sprachen kennen das ich, kennen das du, kennen das er, sie, es. Also da sind wir jetzt in der Neurolinguistik, die ist eben wirklich universell. Ja, alle Sprachen kennen Emotionen, alle Sprachen kennen Körperwahrnehmung. Und der Test mit, wir nennen das die Vita-Sprache mittlerweile, ja, weil jeder Mensch reagiert stark oder schwach auf Wörter, je nach Lebensgeschichte. Ja?
Ja.
Also ich kann zu dir Messe sagen und da wird wohl nichts passieren. Ich weiß es nicht. Also
auf jeden Fall. Auch katholisch, wer weiß. Ne?
Na, kann man mal prüfen. Aber wir sind ganz auf Abstand gegangen zu der Idee, dass es Wörter gibt, die immer gut wirken. Ja? Also zum Beispiel ein Sportler kann phobisch auf das Wort Erfolg reagieren. Ja, also und deswegen ist es auch wichtig, da zu prüfen, wie reagiert er überhaupt auf das Wort. Aber dass dieser Zusammenhang zwischen der Vernetzung des Wortes in der Neuromatrix mit Emotionen, wie das funktioniert, das ist ganz offensichtlich in jeder Sprache so. Und wir haben einen Lingual Coach, die hat jetzt sogar länger in Togo gelebt und hat sogar mit dem afrikanischen Dialekt gearbeitet und ist nur nach unserem Schema vorgegangen. Und das hat auch total gut funktioniert.
Mhm. Ja, ich meine, diese Grundidee, dass es nicht dass Wörter nicht bei allen gleich wirken, das ist ja im NLP schon angelegt damit, dass wir immer kalibrieren. Das ist, wenn ich sagen, das ist für alle gleich.
Mhm. Ja, also ich sage nur mal, in der Schmerztherapie, da haben wir folgende Entdeckung gemacht. Also wir haben zunächst doch ein bisschen so gearbeitet. Wir dachten auch, es wäre richtig. Also dass wir für Zielverstellungen gesagt haben, du denkst nur die Wörter, die was mit deinem Ziel zu tun haben. Ja, also wir haben dadurch sozusagen suggeriert, dass es nicht so gut ist, das Wort Schmerz zu sagen oder zu denken. Und das sehen wir heute anders. Also wir nehmen uns das Wort Schmerz extra vor. Also wir therapieren nicht drumherum, sondern wir sagen, also für uns sind fast die stressbesetzten Buzzwords total wichtig, fast noch wichtiger, dass wir nehmen sie nicht in den Mund. Es gab mal so einen Unternehmer, der hat gesagt, in unserem Unternehmen darf man das Wort Wirtschaftskrise nicht sagen.
Was darf man nicht sagen?
Wirtschaftskrise.
Ach.
Okay. Das ist verboten. Ja? Und da sagen wir, mir wäre mit Magic Words, du musst überall in deinem Unternehmen rumgehen und schreib Wirtschaftskrise überall in pink. Ja? Also das ist die Botschaft.
Mhm.
Ja? Wir wollen die Wörter, den Reichtum der Sprache weiter benutzen und wir wollen im Grunde genommen den Begriff zum Schlüssel machen. Ja, also zum Beispiel Miss Marple reagiert auch ressourcevoll, kreativ und mit Tatendrang auf das Wort Mord. Ja, und jemand, dem ich das Wort sage, der sitzt in der Ecke und sagt, das will ich mir nicht angucken, ne? Aber der Mörder hat ja nur ein Problem mit Miss Marple. Nicht mit dem, der sagt, das erschreckt mich jetzt. Ne? Ja, und wir gehen sogar so weit, dass wir sagen, dass unabhängig von der Methode, also nun winken wir wirklich furchtbar gern und das bringt auch sehr viel, aber wir sagen mittlerweile schon, auch wenn du eine Beratung durchführst, ja, oder auch eine Hypnose oder eine Trance, prüfe vorher erstmal, ob du die richtigen Referenzen hast. Ja, also meinetwegen, wenn jemand Angst vor Autoritäten hat, sag nicht gleich, wir machen Familienstellen. Ja, sollte später herauskommen, es war der Trainer vom Basketball, ja, der da den Jugendlichen ungünstig geprägt hat, dann werden wir das nicht durch ein Familienstellen hinkriegen.
Es sei denn, wir stellen den Trainer mit auf.
Ja, das, dass man sagt, da fehlt ja noch einer, nicht? Nur es macht für den Coaching-Kunden, also die haben ja auch manchmal, anders als der Psychotherapie-Patient, ja, die haben ja auch manchmal sehr konkrete Ziele vor Augen, die manchmal auch schon oder zu gehen, nicht? Die sind nächste Woche. Ja, also ich habe nächste Woche das Vorstellungsgespräch oder mein Assessment Center oder sportlichen Wettkampf, das habe ich ja nicht erst nächstes Jahr. Und deswegen ist es für die schon interessant, wenn wir vielleicht mal eine Stunde Zeit haben, dass wir gleich den Trigger finden. Ne? Also einfach kurzzeitmäßig auch betrachtet.
Jetzt hast du jetzt nochmal gesagt, und du hattest es vorhin auch schon gesagt, sie könnten auch Handstand machen. Ursprünglich war ja zentraler Bestandteil von Wingwave genau dieses Winken. Und jetzt sagst du, das ist, ihr liebt es, aber ihr macht es nicht notwendig oft. Kannst du trotzdem nochmal erstmal was dazu sagen und dann vielleicht, warum ihr jetzt es erweitert habt?
Ja, also es ist schon so, dass wir bestätigen können, dass wenn man also einem Klienten ganz schnell vor den Augen herumwinkt, während er ein stressbesetztes Thema fokussiert, dass es ihm dann erstaunlich schnell besser geht. Es gibt Vermutungen, die bis heute geäußert werden, dass das lediglich die Ablenkung sei, ja, weil ich ihm jetzt etwas zeige, aber wir haben doch festgestellt, man kann auch tappen oder klopfen oder irgendwas machen, das mit den Augen geht doch besonders schnell. Ganz einfach, wenn ich gestresst bin, dann habe ich die schreckgeweiteten Augen, ja, also ich bin der Regisseur, möchte einem Zuschauer zeigen, dieser Kandidat hat jetzt furchtbare Angst vor einem Zombie. Wie zeige ich den so? Die Augen bewegen sich nicht mehr. Ja? Und das kann man doch sehen, wenn jemand in ein Stressthema gerät, dass die Augenbewegungen in ihrer Mobilität also stark eingeschränkt sind. Zusätzlich ist es so, dass die Augen organisch dem Gehirn angehören. Also sie sind nicht Peripherie wie die Ohren. Ja? Also wir sind da dem Organ Gehirn am nächsten. Und man meint nun, also dass diese gute Wirkung, die alle ja beschreiben oder die vielfältig beschrieben wird, vielleicht deswegen entsteht, weil man nachmacht, was eh jede Nacht in jedem menschlichen Gehirn passiert, übrigens nicht nur im menschlichen. Wir haben sogenannte Traumphasen. Und in diesen Traumphasen wackeln die Augen so wie irre hin und her. Ja. Früher dachte man, dass man nur träumt, während die Augen das machen. Heute weiß man, dass auch im Tiefschlaf Träume stattfinden. Was man aber auch weiß, ist, wenn die Augen ganz doll hin und her gehen, dass in diesem Moment besonders emotionsbeladene Themen stattfinden. Ja, also die sehr intensive Gefühle machen. Und daher ist die Meinung, dass man den Nachtschlaf unter anderem dafür benötigt, um emotionale Wellen auch zu glätten. Wie der berühmte Spruch sagt, schlaf eine Nacht drüber. Morgen sieht es anders aus. Und manchmal ist es so, dass man sagen kann, dass auch die eigenen Strategien, die das Gehirn ja kann, nicht immer ausreichen, um jedes Päckchen, was neu in die Seelenlandschaft kam, entsprechend zu bearbeiten. Ja? Also wir sagen immer, das Gehirn ist abends wie eine Familie, die einen Großeinkauf gemacht hat. Da stehen lauter Tüten vom Lidl oder Rewe im Flur und damit ist der Einkauf nicht beendet. Ich würde auch nie eine Tüte vom Rewe nehmen und die, wie sie ist, im Kühlschrank tun, sondern ich muss einzeln schauen, was ist denn da drin, sollte Zahnpasta drin sein. Die kommt natürlich im Kühlschrank. So, und das macht das Gehirn die ganze Nacht, ja, bis der Flur leer ist. Ja, also ich finde es immer auch ganz schön, also ein Gehirnforscher wird sich vielleicht erschrecken über die Einfachheit des Beispiels, aber ich finde es immer ganz gut, das den Klienten auch aus einem eigenen Kontext heraus zu erklären, aus einer eigenen Referenzerfahrung heraus. Ja. So, und nun kann es sein, sage ich immer, plötzlich klopft jemand und du denkst, ich erwarte ja niemanden und die Tür geht auf und jemand liefert dir eine riesige schwarze Kiste. Ja, die ist sehr unheimlich, schwer zu öffnen. Und ich sage immer so, es ist so, als würde das Gehirn sagen, das ist aber schwierig, ich nehme mal erst die Tüten. Weiß, wie das geht. Ne? So, machen wir morgen mit der Kiste. Ja, nächsten Morgen, nächste Nacht, nicht den Morgen, nächste Nacht das Gleiche. Erstmal alles aufräumen, aufräumen, aufräumen. Und ach, da ist ja noch diese Kiste. Ja, so, und wenn ich das jetzt so fortführe, die Erzählung, kann es sein, dass so eine dumme Kiste, die da stört, über die jeder stolpert, die noch nicht eingeräumt ist, dass die da viel zu lange steht. Und dann fängt sie an zu stören. Und dieses Tagsüberwinken wäre so, als würde man dem Gehirn gezielt eine kleine Nachhilfe geben mit seinen eigenen Mitteln. Also, dass man sagt, wir entlasten dich mal von dem, was du immer machen musst. Wir nehmen dieses Paket mal sehr einzeln uns vor und machen genau das, was du eigentlich als Modus beherrschst, aber mit der Möglichkeit, dass man sich mal auf eine Sache konzentrieren kann. Und so schafft das Gehirn es dann plötzlich auch, diese etwas schwierigere Kiste ordentlich einzusortieren. Nicht umsonst heißt das, wenn ein Mensch gute Laune hat, er macht einen aufgeräumten Eindruck. Ja, also ja. Das ist total fantastisch, wie Sprache, die ja viel länger schon kursiert als überhaupt das Fach Psychologie, also wie das plötzlich alles unglaublich toll bestätigt wird, ne? Durch das, was man heute wissenschaftlich erkennt. Ja, also das ist die Sache mit der Winkerei. Ja, nun kommt aber hinzu, wenn du noch mal an mein Beispiel mit der Messe denkst, da gibt es noch weitere Beispiele, dass beim Ringwerf fast ebenso wichtig, wenn nicht mittlerweile wichtiger geworden, hinzugehört, dass wir genau erforschen, wo genau haben wir einen Stresstrigger. Es ist aber auch umgekehrt, wenn wir mit Ressourcen arbeiten, ja, dann prüfen wir auch mit dem Test, welche genau brauchst du. Ja, die Leute sagen manchmal, ich brauche Zuversicht, Begeisterung, Selbstbewusstsein. Und das geht alles auf. Ja? Also wir haben da auch dann so eine Liste, was es alles sein könnte. Und plötzlich hält es bei Geduld. Ja, dann sind die manchmal... Und dann sagen sie manchmal, und das ist aber das Gute, also wenn wir das Wort finden, ja, was zum Thema passt, dass die Leute manchmal... plötzlich ganz stark im positiven Sinne betroffen sind. Und dann plötzlich sagen, stimmt eigentlich, genau, das ist die Ressource, die ich brauche. Ja? Und dann hast du wiederum einen schnelleren Fortschritt, ja? Weil man dann genau die Tür aufgemacht hat, also oder man hat sozusagen die Abkürzung gefunden. Ne? Wenn wir jetzt auf die Verbaläußerung eingegangen wären und sagen, Selbstbewusstsein, toll, natürlich braucht man das für seine Ziele, dann hätten wir vielleicht die Ressourcenlandschaft nicht so schnell zum Blühen gebracht. Ja, wie mit Geduld. No? Mhm. Also das ist also die sehr, sehr gute Vorbereitung, die punktgenaue Vorbereitung. Wir sagen dann auch, wir nennen das auch den Talk finden, Trigger Point of Change. Ja, also durch das sehr gute Vorbereiten. Und dann ist es häufig auch so, dass man manchmal sogar gar keine Intervention machen muss. Die Leute sind manchmal so geflasht davon, dass sie für ein diffuses Erleben ihr Wort gefunden haben. Ja? Mhm. Also Worte fassen, sagt man ja auch. Ja? Also das Wort, das Erlebnis bekommt eine Fassung, dass sie dann sagen, damit kann ich jetzt schon genug anfangen. Ja, und wenn man dann nochmal testet, ist es auch gut. Also Harry und ich sind auch ausgebildet in der guten alten Methode Gesprächspsychotherapie, wo man ja nur so arbeitet, dass man die Worte sucht für das Erleben des anderen und ihm das anbietet. Ne? Also das finden viele mittlerweile mehr so zu tutig, dass man immer sagt, ach und sie sind traurig. Das ist auch, wirkt auch nicht, wenn es nicht so ist. Aber ich weiß schon aus der Gesprächstherapie, wenn es zutreffend ist, also das Verbalisieren emotionaler Erlebnisinhalte, dass Menschen sich ganz enorm positiv bewegt fühlen. Ja. Ja? Und daher sagen wir eben auch neurolinguistisches Coaching, weil wir so viel Wert auf das richtige Wort legen. Mhm. Auch beim Ressourcencoaching ist es sehr wichtig. Also wenn wir zum Beispiel sagen, finde eine Referenzerfahrung für deine Ressource, das Gefühl, das du gerne mitnehmen möchtest, in ein Ziel, dann prüfen wir auch, ob es die richtige Ressource ist. Ja, also jemand sagt zum Beispiel, ja, also meine Referenzerfahrung war, da war ich mal so verliebt und da haben wir eine tolle Reise gemacht. Ja, und dann testen wir, ich war verliebt und es geht auf. Ja, den kann man das nicht als Ressource nehmen. Erklärung. Menschen haben auch wehmütige Erinnerungen. Mhm. Ja, also wenn man an Liebeskummer denkt, ja, dann mag man plötzlich auch eine Musik nicht mehr hören, die eigentlich ganz in Ordnung ist. Ja, aber man ist so sehr vernetzt mit dem Verlust. Ja, deswegen ist es auch ganz wichtig, immer so, ich denke, ich mache Ressourcencoaching, damit mache ich immer alles richtig. Ja, also es kann auch sein, dass wir da auf einen Schmerz kommen, weil jemand nicht verwunden hat, dass es weg ist. Und auch das kannst du eben durch das Testen wunderbar justieren, bevor man loslegt.
Mhm. Ja? Und dieses Testen, das klingt da jetzt so, als wäre das auch für jemanden, der jetzt gar nicht so super gut kalibrieren kann, relativ leicht zu erlernen.
Ja, also man muss natürlich ein paar Feinheiten erlernen. Also es geht auch mal schief, wenn man nicht die richtige Ausbildung hat. Wichtig ist auch, dass wir anders testen, als man das von einigen Ausbildungen erkennt. Also wir testen nicht auf Ja oder Nein, sondern wir testen nur neurolinguistisch.
Auf die Wörter.
Ich sag mal ein Beispiel. Ich habe hier mal einen kleinen Co-Trainer mitgebracht. Kannst du ihn sehen?
Ja.
Paulchen. Und jetzt ist Folgendes passiert. Paulchen ist leider schüchtern, weil er dich nicht kennt. Mhm. Ja? Ne? Also er versucht es nochmal, aber geht nicht. Ne? Ja. So, und dann möchte ich mit Paulchen herausfinden, was es denn immer ist, dass er nicht Blickkontakt aushält. Ne? Und jetzt sage ich, Paulchen, die Schule. Ja? Das bedeutet, ich habe mit Schule getriggert, neurolinguistisch, aber Paulchen reagiert ressourcevoll. Mhm. Deswegen werde ich nicht mit der Schule arbeiten. Macht das Sinn?
Total.
Ja, ne? Also es ist nicht, wir interpretieren diese Sache nicht als Ja und Nein, sondern wir triggern sozusagen subkortikal, wie reagiert das Gehirn unbewusst auf ein Wort. Ne? Und dann sage ich zum Beispiel Familie und nun vermuten wir, dass wir in der Familie weiterkommen. Und so geht es immer weiter. Mhm. Ne? Ja, das ist ja großer Bruder, die Tante. Ja?
Ja.
Haben wir eine Spur.
Ja. Ja?
Na? So geht es ungefähr.
Okay, das heißt, ihr testet die, was du vorhin sagtest, Buzzwords.
Buzzwords, genau, das ist eigentlich ein Ausdruck aus dem Marketing. Also Marketing-Experten versuchen natürlich, mit Marken Buzzwords zu schaffen. Ja, also die auch subkortikal ganz schnell wirken und man sich was kauft, bevor man nachgedacht hat. Das ist die Idee. Ja. Und man hat herausgefunden, das war eine Psychologin, die heißt Johanna Kissler, die hat mit also Gehirnscan-Aufnahmen gearbeitet und es ist in der Tat generell der Fall, dass wenn du mit einem Wort konfrontiert wirst, entweder du denkst es oder jemand anders sagt es dir, und es hat eine emotional tiefere Vernetzung in der Lerngeschichte. Das Gehirn reagiert insgesamt viel schneller auf diese Wörter. Ja, deswegen macht das auch Sinn, Wörter als Kompass zu benutzen, um sich von ihnen ein bisschen führen zu lassen. Und Wörter auch zu benutzen, um zu prüfen, ob eine Intervention vielleicht was gebracht hat. Ja. Bei mir ist es zum Beispiel so, obwohl ich wegen kann und es dabei auch hilft, ich habe das immer bei dem Wort desigual. Wenn ich das desigual, dann kaufe ich mir auch plötzlich Sachen, die ich gar nicht haben wollte.
Kann es sein, dass du das gar nicht loswerden möchtest?
Was?
Kann das sein, dass du das vielleicht gar nicht loswerden möchtest, dass du da reagierst?
Du hast recht, bei desigual shoppen gehen ist was ganz Natürliches. Das kann man so lassen. Schuhe auch. Aber es ist eine Überleitung, weil wir wegen der eben auch einsetzen bei zu guten Gefühlen, also tatsächlich bei Konsumrausch, also bei Überkonsum, ja, zu viel Rauchen, zu viel Süßigkeiten essen. Also überall, wo die Emotionen überschwappen und sie uns rechts überholen mit dem, was wir eigentlich mal wollten, macht die Methode Sinn. Ja?
Cora, das klingt fast wie ein Schlusswort. Trotzdem noch die Frage, möchtest du an dieser Stelle noch was Wichtiges ergänzen?
Ja, also was mir ein großes Anliegen ist, ist, dass wir vor allem also auch die Wingwave-Methode seit vielen Jahren beforscht haben lassen und sie wurde beforscht. Und WingWAV gehört mittlerweile zu den am besten beforschten Coaching-Methoden. Also nicht zu den Psychotherapie-Methoden, da wurden ganz viele schon beforscht. Es ist schwierig, Coaching-Methoden zu beforschen. Hm. Ja, also weil wir haben eigentlich nur Forschungsergebnisse von Leuten, die sagen, das Coaching hat mir gefallen. Aber wir wissen nicht, hat sich eine Leistung verbessert. Ja, also das wäre ja eher Coaching als Therapie. Also auch da haben wir beim WingWAV gute Ergebnisse, zum Beispiel verbesserte Leistungsfähigkeit beim 5000-Meter-Lauf, um ein Beispiel zu nennen. Ja, oder wir haben eine Studie, wo Leute Redeangst hatten und nach 5 Monaten hat ein Gros der Gruppe angegeben, dass sie jetzt gerne auftreten. Ja, also nicht nur das, was weg ist, sondern dass man auch plötzlich eine Seite entwickelt, wo man vorher dachte, die kann ich eigentlich nie nutzen. Ja, also deswegen ist es eben auch wirklich also eine sehr gute Coaching-Methode. Und die Coaching-Methode hat auch schon mal ein tolles Feedback bekommen. Also wir haben einen sogenannten Coaching-Award gewonnen oder eine Coaching-Trophy, genau, von der Britischen Gesellschaft für Arbeitspsychologie. Also Association of British Psychology, of Business Psychology, okay. Und da gab es ein Ausschreiben, also für innovative Coaching-Methoden. Und da sind wir unter die ersten 3 gekommen.
Schön.
Ja, also nicht den ersten Platz, aber beim Oscar würde man sagen, nominiert. Ja. Und das ist uns wichtig, dass wir das auch immer weitermachen. Also damit wir auch tatsächlich wissen, bringt es den Leuten was? Ist es nachhaltig? Können sie auch tatsächlich in dieser kurzen Zeit ihre Ziele erreichen? Und das macht, muss ich ehrlich sagen, nicht so viel Spaß. Ja, vielleicht müsste man mich da mal bewegen. Aber Forschung ist sehr langweilig. Ja, zumindest für Typen wie uns. Nur wir haben diesbezüglich auch sehr viel Sorgfalt in die Überprüfung der Methode gesteckt. Ja. Und was ich noch dazu sagen kann, dass wir mittlerweile auch unsere klassischen NLP-Ausbildungen von Anfang an, also auch mit dem neurolinguistischen Coaching, mit dieser Präzision der Sprache durch Test überprüft, verknüpfen von Anfang an eigentlich. Ne? Ja.
Ja.
Könnte sich jetzt eher noch Schlussritt anhören, ne?
Ja. Cora, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich fand, das war sehr unterhaltsam, sehr informativ. Ich habe wieder viel gelernt.
Ja, schön. Ja, ne? Ja, es hat mir auch Spaß gemacht. Zeit ist schnell rumgegangen. Das ist bei mir auch immer so, wenn mir Sachen Spaß machen.
Danke. Ja, dann sage ich auch vielen Dank allen, die zugesehen und zugehört haben. Und vielen Dank nochmal dir, Cora.
Gerne, ja. Bin gespannt, wenn wir das hinterher sehen.
Ja.
Viel Spaß mit deinen weiteren Interviews.
Dankeschön.
Tschüss, tschüss.
Tschüss.